Corona, klar, das war eine Zeit, in der überhaupt mal das Thema Verlässlichkeit in Handelsbeziehungen im Textilsektor thematisiert wurde. Aber die Frage müsste eigentlich gestellt werden, wie habt ihr das die letzten 30 Jahre eigentlich gemacht? Es ist schon so, also für uns ist es wirklich der Schlüssel zu unserem Geschäftsmodell. Die Vision von unserem Geschäftsmodell, die nennen wir ja All-Holder Value. Das heißt, wir wollen wirklich alle Stakeholder in der Lieferkette integrieren und wollen auch dafür sorgen, dass für alle Mehrwerte geschaffen werden. Und in dem Zusammenhang ist für uns im Bereich der Zusammenarbeit mit den Biobaumwoll-Kleinbauern die direkte Zusammenarbeit ein wichtiger Pfeiler. Das heißt, die müssen Remmai als verlässlichen Partner kennen und Remmai muss auch da sein als verlässlicher Partner.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Ich muss ja gestehen, dass ich während des Interviews mit Marion Röttges vom Textilhandelsunternehmen Remmai ein wenig zum Fangirl geworden bin. Hat man wahrscheinlich auch gemerkt, oder? Das Schweizer Unternehmen Remmai ist ein absoluter Vorreiter, wenn es um Biobaumwolltextilie und der damit verbundenen Verantwortung für Mensch und Natur geht. Seit über 40 Jahren hält Remmai an seinem Wirtschaftsmodell fest, die gesamte Lieferkette vom Saatgut über die Produktion bis hin zum Verkauf Textil zu kennen. Denn nur so ist es möglich, relevante Maßnahmen umzusetzen und an einzelnen Stellschrauben zu drehen. Entsprechend ihrer Philosophie des All-Holder-Value möchten sie einen Mehrwert für alle Stakeholder schaffen. Es soll eine vertiefte Beziehung zwischen allen Beteiligten entstehen, denn nur ein gemeinsamer Weg ist hilfreich. Hört sich toll an und funktioniert. Also, diese Folge darfst du auf gar keinen Fall verpassen. Ich bin mir sicher, du kannst bestimmt ein paar interessante Learnings für dich daraus entnehmen.
Hallo Marion, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir heute ein wenig miteinander plauschen werden.
Hallo Sabine, danke für die Einladung.
Sehr gerne und ich möchte doch gerne erstmal, dass du dich einmal vorstellst und wer du bist und was du so machst.
Ja, gerne. Also mein Name ist Marion Röttges. Ich bin Co-CEO der Remmai AG in Hohlkreuz in der Schweiz. Die Remmai ist darauf spezialisiert, rückverfolgbare Textilien aus Biobaumwolle zu produzieren und dafür Biobaumwollkleinbauern in die textile Lieferkette zu integrieren. Wir haben zwei Tochterunternehmungen, da kommen wir vielleicht später ja noch drauf, die direkt mit den Kleinbauern in Indien und Tansania zusammenarbeiten und wir selbst organisieren dann die Planung und den Aufkauf der Biobaumwolle, organisieren und finanzieren diesen realen, fairen Handel und letztendlich natürlich die Produktion von Biobaumwollfertigtextilien, die wir im B2B-Bereich an unsere Handelspartner liefern.
Genau, ich bin, glaube ich, auf Remmai aufmerksam geworden. Also ich kannte euch schon vorher so ein bisschen, aber tatsächlich hat mich dann euer Unternehmen schwer beeindruckt, als ich letztes Jahr der Fashion Changer Konferenz war. Und da war Jasmin, eine Kollegin von dir, bei einer Panel Discussion dabei und hat ein bisschen davon erzählt, wie ihr arbeitet, wie ihr mit euren Lieferanten umgeht. Und das hat mich doch nachhaltig doch recht gut beeindruckt, muss ich sagen, wo ich dann dachte, okay, das möchte ich mit meinen Zuhörerinnen auf jeden Fall teilen, was ihr alles macht. Und deswegen würde ich dich einmal bitten, dass du einmal so mal kurz erzählst, okay, wie ist Remmai entstanden, woraus ist Remmai entstanden und was sind so eure Werte eigentlich, die ihr dann damit festgelegt habt?
Ja, die Remmai, erstmal vielen Dank fürs Kompliment und fürs Interesse. Die Remmai ist schon vor 40 Jahren gegründet worden, das heißt, wir hatten letztes Jahr Jubiläum. Und die Rimmer ist vor 40 Jahren als Garnhandelsunternehmen gegründet worden. Patrick Hohmann ist der Gründer der Remai, der war Garnhändler von konventionellen Baumwollgarnen und hat schon sehr früh, also schon seit 1991 in der so direkten Zusammenarbeit mit indischen Kleinbauern, ist dort die Idee entstanden, gemeinsam mit den Bauern Biobaumwolle anzubauen. In einer Zeit, in der dieses Wort, diese ganze Terminologie noch gar nicht existierte, Biobaumwolle und kontrolliert biologischer Anbau. Aber man hat damals schon gesehen, dass der konventionelle Baumwollanbau einen massiven Einsatz von Agrochemie hat und zu einer letztendlich hohen Verschuldung der Bauern führt. Und dass das für die Bauern, die ja Unternehmer sind und auch für ihre Familien, für die gesamte Biodiversität, für die Gemeinschaften und so weiter, keine gute Lösung ist. Und Bauern hatten weniger Ertrag aus der Baumwolle, als sie letztendlich an Kosten für die Agrochemie investieren mussten. Und sie hatten keinen Marktzugang für die Baumwolle. Baumwolle ist ja letztendlich eine Cashcrop für die Bauern. Die können die ja gar nicht selber verwenden. Das ist nicht wie Food-Crop, die sie anbauen. Und Baumwolle wird in so einem anonymen System ja gehandelt. Und insofern hat man damals an diesen Problemen arbeiten wollen. Und die Probleme bestehen heute immer noch so. Also Baumwolle wird ja immer noch in anonymen Systemen gehandelt. Sie wird als Rohstoff gehandelt. Sie unterliegt Mechanismen der Spekulation. Und es gibt keine Transparenz in diesem globalen Rohstoffmarkt. Und Remai hat damals dann Anfang der 90er nach Möglichkeiten gesucht, wie kann man Kleinbauern in eine textile Lieferkette einbinden, sodass sie Teil von einem Wirtschaftssystem mit verlässlichen Handelsbeziehungen werden können und letztendlich natürlich auch an Wertschöpfung beteiligt werden können. Und aus der Idee und aus vielen Trial and Error und Versuchen und Misserfolgen und vielen Fragen und komplexen Fragen ist dann seit Anfang 1995 hat die Remai eben auch angefangen, eine vollständige Lieferkette aufzubauen, von der Faser bis zum fertigen Textil, die transparent aufzubauen. Und das Ergebnis heute sind immer noch diese Lieferkette und die direkte Zusammenarbeit mit den Bauern und so bis zu 1 Million rückverfolgbare Biobaumwolltextilien, die Remai an die B2B-Handelspartner liefert, aus dieser transparenten Lieferkette.
Da habt ihr ja wirklich echt schon Pioniersarbeit damals geleistet, ne? Also wirklich, wo noch keiner darüber nachgedacht hat. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also schon weiter darüber hinaus einfach gedacht und geguckt, okay, wie können wir wirklich den Baumwollanbauern helfen und es nicht einfach nur nutzen, sondern auch einfach eine Gemeinschaft irgendwie fördern oder gemeinsame Zusammenarbeit einfach unterstützen. Das finde ich super toll. Also
ich glaube, das war mit ein Hauptkriterium. Also es ging gar nicht so sehr um den Rohstoff oder diese Produktion. Es ging wirklich von Anfang an mehr um die Zusammenarbeit, um diese, wie entstehen Handelsbeziehungen, wie entstehen Verlässlichkeiten in Handelsbeziehungen und was sind Partnerschaften und wer sind überhaupt die Stakeholder, wie man das heute nennt, in so einer Lieferkette, dass die gesehen werden und auch als verletzliche Gruppe letztendlich erkannt werden und man gemeinsam nach Lösungen dazu sucht.
Dann war die Baumwolle eigentlich eher so das Mittel zum Zweck, einfach nur um das dann umzusetzen, zu fördern so ein bisschen.
Ja, das ist schon so, genau. Also wenn Patrick Hohmann vielleicht in einem anderen Metier unterwegs gewesen wäre, würden wir heute was anderes machen. Aber ich glaube, wir würden sicher auch heute Lieferketten transparent aufbauen und alle Stakeholder in die Lieferkette integrieren.
Genau, und die Bio-Baumwolle, die kommt ja bei euch aus Indien und Tansania, wenn ich das richtig so lese. Also darauf, auf die Länder seid ihr auch wirklich fokussiert, wo ihr sagt, okay, da bleiben wir auch. Wir expandieren nicht oder suchen noch andere Quellen. Da haben wir unsere Erfahrungen mit, da kennen wir uns aus und da wollen wir uns dann irgendwie mit stärker einbringen.
Ja, das ist heute schon eine große Aufgabe oder seitdem schon eine große Aufgabe. Also Biobaumwolle ist letztendlich wirklich so das Thema, um das sich bei uns alles dreht. Und wir verwenden nur Biobaumwolle nur Biobaumwolle aus unseren eigenen Organisationen. Das ist, wie du richtig sagst, in Indien und in Tansania. Und das ist 100% unserer Geschäftstätigkeit. Also wir machen nicht das und daneben noch was anderes, sondern das ist das, was wir machen. Und wir arbeiten aber ja mittlerweile bis zum Fertigtextil und dort wirklich in dieser ganzen systematischen Verbesserung. Wir suchen also wirklich so diesen sogenannten Systemwandel in der textilen Lieferkette, im Anbau, im Bereich der Industrie und in der Textilerstellung und haben darüber natürlich auch Partnerschaften in der Industrie aufgebaut. Und in diesem System lässt sich nicht von A nach B springen. Also natürlich müssen wir das auch manchmal, also das ist keine Lieferkette, ist starr. Im Gegenteil, das ist ja eine große Herausforderung. Die Lieferkette ist ein unglaublich dynamisches System. Aber vom Ursprung sind wir in Indien und Tansania und wollen ja mit diesen ca. 5000 Kleinbauern arbeiten, mit denen wir seit 30 Jahren zusammenarbeiten.
5000?
Ja, das sind die Zahlen von unserem letzten Geschäftsbericht. Das ist wirklich eine riesige Zahl. Das sind Kleinbauern in Indien. Insofern ist die Zahl sehr, sehr groß und das ist auch insofern die Zahl erstreckt sich auf Indien und auf Tansania in der Summe und das zeigt auch so ein bisschen die Komplexität, der wir uns stellen müssen, das alles zu managen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und wirklich, also das ist ja auch wirklich sehr fortschrittlich, weil das meiste, wenn man ja jetzt auch Richtung Lieferkettengesetz und CS Triple D und so guckt und da wird ja meistens dann immer halt gesagt, alles klar, ja, Lieferkette, okay, Tier 1, 2 und 3, das kriegen viele nochmal hin, wobei 3 wird es auch da manchmal schon schwierig, aber wenn ich dann noch weitergehe Richtung Tier 4, also genau die Baumwollanbauer zu bestimmen oder zu definieren, haben die meisten, sag ich mal, Produzenten, Lieferanten schon ihre Schwierigkeiten mit. Ihr habt ja wirklich das Feld dann von hinten aufgerollt, um gar nicht erst dieses Problem zu haben, dass ihr wirklich halt die komplette Lieferkette aufzeigen könnt. Ihr habt ja auch, glaube ich, ein System, mit dem ihr auch eure komplette Lieferkette tracken könnt. Mhm. Habt ihr das selber entwickelt eigentlich dann auch nach euren Bedürfnissen und wart ihr da auch mal wieder dann der Vorreiter? Bevor es die ganzen anderen Tracking-Systeme gab?
Ja, das ist schon so. Wir waren sehr früh. Wir haben unser System schon 2013 entwickelt und seitdem sind alle Fertigtextilien, die Rehmeier an die Handelspartner liefert, rückverfolgbar bis zum Saatgut, die für die Baumwolle oder Bi-Baumwolle eingesetzt wurde. Also vielleicht zu dem Punkt, den du vorher sagtest, ich glaube, dass das Wort Rückverfolgbarkeit ist so ein bisschen irreführend. Das suggeriert ja so, als könne man in jedem bestehenden Geschäftsmodell im Nachhinein irgendwie Daten noch rückverfolgen. Und das ist natürlich nicht so, denn Rückverfolgbarkeit, die mit einer realen Lieferkette verbunden ist, die muss vorwärts gedacht werden und die muss auch vorwärts organisiert werden und die muss vor allem auch finanziert werden. Und ich glaube, die Challenge darin, die du beschrieben hast, die besteht ja nicht nur darin, dass man die Bauern kennt. Also ich bin überzeugt, es ist essentiell heute für Brands und für Retailers wirklich zu wissen, woher die Baumwolle kommt, wer sie angebaut hat und wie sie angebaut wurde. Aber die wirkliche Challenge besteht darin, dass diese Rohbaumwolle von diesen Bauern, zu denen konkrete Handelsbeziehungen bestehen, auch in die Lieferkette gebracht wird und dass daraus dann auch Textilien konkret gemacht werden und dass diese Rückverfolgbarkeit dann bis zum Fertigtextil veranlagt und organisiert wird. Und ein Kriterium, das hast du schon richtig erkannt, oder ein Erfolgsfaktor bei uns oder bei Rehmeier ist, dass wir das von der anderen Seite aufgezäumt haben. Der gesamte Sektor arbeitet ja vom Fertigtextil zurück im Textilsektor und Rehmeier hat von Anfang an durch diese Historie und durch die Ursprünge sind wir von der anderen Richtung gekommen. Wir sind von der Faser gekommen und haben sukzessive über die Jahre dann immer den nächsten Produktionsschritt angehängt, bis das fertige Textil da war. Und das Rückverfolgbarkeitstool, das haben wir selbst entwickelt. Eben, wir haben das schon in 2013, wie gesagt, entwickelt. Das war so ein bisschen die logische Konsequenz von unseren Prozessen. Wir wollten damals aber auch schon so unser Versprechen von der Lieferkettentransparenz und auch die Wichtigkeit, die Rehmeier in dem Thema Transparenz in der Lieferkette sieht, wirklich mit einer technologischen Lösung verbinden. Und ich persönlich bin auch überzeugt, dass gerade diese Verbindung, die wir da schaffen können vom Konsumenten, der das T-Shirt trägt, also alle Textilien, T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts, Babybuddies, alles, was wir aus Biobaumwolle für unsere Handelspartner produzieren. Tragen jedes individuelle T-Shirt oder Textil trägt einen QR-Code und der Konsument kann dann diesen QR-Code scannen und in unserem Traceability-Tool, das nennt sich MyTrace bei Remai, dann das Textil bis zum Saatgut zurückverfolgen. Und ich bin überzeugt, dass es auch ein Recht letztendlich von einem Konsumenten ist, zu wissen, wo Konsumgüter oder auch Textilien herkommen. Und wir können aber damit wirklich auch so eine Verbindung schaffen, dass Konsumenten überhaupt sensibilisiert werden, wie viele Schritte nötig sind, um ein ganz einfaches weißes Rundhals-T-Shirt zum Beispiel aus Biobaumwolle zu produzieren.
Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt. Und was mir auch noch dann eben dazu eingefallen ist, entsprechend der ganzen Regularien und Richtlinien, die jetzt gerade auf den Markt ja kommen, seid ihr dann ja auch schon richtig gut aufgestellt, weil es dann bei euch ja wirklich, die Transparenz ist ja schon verankert bei euch im Unternehmen. Ihr könnt, wenn der digitale Produktpass irgendwie auf den Markt kommt, 2027, habt ihr ja eigentlich dann wirklich auch schon die Vorbereitung, die ersten Schritte dafür getroffen. Das finde ich ganz stark. Und was mir eben auch noch eingefallen ist, Marion, habt ihr dann das mal gehört, dass halt zum Beispiel dann in dem, ja, in der Baumwolle teilweise so eine Markierung auf der DNA hinterlassen wird, damit man sie halt weiter tracken kann, dass man nachher sieht, okay, die Baumwolle, die ich hier dem Lieferanten gegeben habe, die ist dann nachher auch in meinem T-Shirt drin. Arbeitet ihr mit solchen Funktion eigentlich auch? Oder wie könnt ihr genau garantieren, dass eure Baumwolle, die ihr hier einsetzen wollt, dann auch am Ende dann in dem T-Shirt dann drin ist?
Ja, es gibt natürlich wirklich heute ganz, ganz viele Technologien, die versuchen, Transparenz bis zum Rohstoff zu ermöglichen oder Hilfestellungen dort zu geben. Ich bin überzeugt, dass es das Geschäftsmodell eher ist als die Technik. Die Technik ist auch wichtig, aber ich glaube, sie ist nicht der entscheidende Faktor, welche Technik man einsetzt. Unser Tool arbeitet also jetzt nicht mit zusätzlichen Trackern, sondern unser Tool ist in unseren gesamten Prozess integriert. Wir sammeln also in unserem Tool vom Anfang bis zum, also vom Anbau bis zum Fertigtextil die Daten, die jeweils in dem Prozess über Input, Output entstehen. Und wir arbeiten vom Saatgut, was über unsere Tochterunternehmen an die Bauern verteilt wird. Wir arbeiten dann über die Landwirtschaft, das heißt über die verschiedenen Ernten, die Bauern dann an uns verkaufen. Wir arbeiten durch den Aufkauf der Baumwolle, durch die Ginning, durch all die Industrie und sammeln in unserem Eigenprozess diese Daten und lassen auch unseren Rohstoff nie aus unserem eigenen Prozess raus. Also ich glaube, unser größte Sicherheit oder die Technik, die wir anwenden, ist einfach Verantwortungsübernahme. Wir finanzieren ja auch die gesamten Rohstoffe und Halbfabrikate. Das heißt, die sind immer im Besitz der Gruppe Remai. Und insofern brauchen wir jetzt in unserem Fall keine zusätzlichen Tracker. Ich glaube, zusätzliche Technologien sind schon sinnvoll, wenn man das in einem anderen Kontext macht, dort, wo man in anonymen Kontexten letztendlich ist. Und es ist ja auch so, dass es heute in den konventionellen Systemen wirklich eine große Lücke gibt zwischen dem Rohstoffbereich und der Industrie. Und das heißt, wenn es darum geht, diese Lücke zu überbrücken, dann kann es für Unternehmen, die eben nicht selbst Verantwortung tragen in dem Rahmen Aufkauf von Baumwolle und Anbau von Baumwolle, dann kann es dort vielleicht sinnvoll sein, zusätzliche Hilfsmittel einzusetzen.
Okay, nee, klar, verstehe ich. Und was mir auch noch vom letzten Jahr von der Fashion Changers Konferenz von der Diskussion hängen geblieben ist, hatte Jasmin dann auch erzählt, dass ihr tatsächlich ja auch eine garantierte Menge von den Baumwollbauern abnimmt. Also das legt ihr halt auch vertraglich, meine ich, fest, dass ihr sagt, okay, kann kommen, was ihr will. Ihr könnt auf jeden Fall produzieren und wir nehmen es ab. Was mich jetzt dann nochmal, wie war das so während Corona? Wie ist das dann vonstatten gegangen?
Ich muss schmunzeln eben, weil das, Corona, klar, das war eine Zeit, in der überhaupt mal das Thema Verlässlichkeit in Handelsbeziehungen im Textilsektor thematisiert wurde. Aber die Frage müsste eigentlich gestellt werden, wie habt ihr das die letzten 30 Jahre eigentlich gemacht? Es ist schon so, also für uns ist es wirklich der Schlüssel zu unserem Geschäftsmodell. Die Vision von unserem Geschäftsmodell, die nennen wir ja All Holder Value. Das heißt, wir wollen wirklich alle Stakeholder in der Lieferkette integrieren und wollen auch dafür sorgen, dass für alle Mehrwerte geschaffen werden. Und in dem Zusammenhang ist für uns im Bereich der Zusammenarbeit mit den Biobaumwoll-Kleinbauern die direkte Zusammenarbeit ein wichtiger Pfeiler. Das heißt, die müssen Remmay als verlässlichen Partner kennen und Remmay muss auch da sein als verlässlicher Partner. Und in dem Zusammenhang geben wir eine Abnahmegarantie an die Kleinbauern, die das ist richtig, die geht 5 Jahre im Voraus. Das liegt daran, dass der Bio-Landbau ja sehr, sehr langsam vonstatten geht. Also es braucht ja allein schon ein Bauer 3 Jahre, um sein Feld vom konventionellen Anbau in Biolandbau und in die Zertifizierungssysteme zu bringen. Und für uns ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor und letztendlich auch das Limit, wieso so wenig Biobaumwolle auf der Welt überhaupt ermöglicht wird, weil es für den Bauern in irgendeiner Form eine Garantie geben muss, dass er diese Baumwolle abgenommen kriegt. Und letztendlich ja auch jemand wie diese Verantwortung tragen muss, wohin dann mit dieser Biobaumwolle. Und insofern ist die Abnahmegarantie im Sinne von fairen Handelsbeziehungen zu Kleinbauern für uns wirklich ein wichtiger Pfeiler, den wir seit auch Mitte der 90er schon an die Bauern versprechen und einhalten. Und ein anderer wichtiger Faktor ist, dass Remmay, wir kaufen ja die Biobaumwolle selber auf. Also das heißt, wir managen vor Ort diese gesamten Prozesse, übernehmen auch das Risiko letztendlich für den Marktzugang für diesen Rohstoff. Und damit gehen natürlich ganz viele andere Themen ein, eben Vorfinanzierung von dem Aufkauf, die Finanzierung der Lager, die wir dann halten müssen, um die Verfügbarkeit von rückverfolgbarem Rohstoff für unsere transparente Lieferkette sicherzustellen und letztendlich auch dieses Invest dann die weitere transparente Lieferkette aufzubauen. Und heute nennt man das ja so schön Direct-to-Grower oder Direct-to-Farm-Ansatz. Das ist das, was Remmay letztendlich seit den 90er Jahren macht. Und dazu sind dann eben diese 31 Industriepartner gekommen, mit denen wir da im Netzwerk arbeiten. Und dort ist Verlässlichkeit, Planung, die gemeinsame Absprache und auch das gemeinsame Entwickeln von Lösungen ist eigentlich dort das Hauptthema, an dem wir dran sind.
Ja, ich dachte auch nicht, dass das ein Thema war damals während Corona bei euch, aber genau.
Ja, war ein Thema, vielleicht.
Es war generell einfach ein Thema und deswegen dachte ich, frage ich dich nur auch nochmal dazu. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass ihr halt auch mit euren Partnern, Industriepartnern dann auch wahrscheinlich, da ihr das ja euch eher auch anschaut, mit wem arbeitet ihr zusammen, mit wem kann man zusammenarbeiten, damit das halt auch wirklich auch in der Richtung dann einfach stimmt.
Wir müssen sehr genau unsere Partner aussuchen und das ist auch nicht, dass es dort immer den idealen Match immer gibt. Das sind wirklich sehr, sehr langfristige, da geht es um viel Ausdauer und auch um viel Invest, also auch nicht nur finanziell, auch in Geduld und Weiterentwicklung auf allen Seiten.
Glaube ich.
Am Schluss das sind auch Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die müssen, da muss sich ein Match ergeben aus deren Vision und Strategie und unserer und das muss passen und die müssen gewillt sein, Teil einer transparenten Lieferkette zu sein, aber das ist mittlerweile, also gerade unsere Produktionspartner, die sehen auch den Vorteil, Teil einer transparenten Lieferkette zu sein und machen deshalb da wirklich aktiv auch gemeinsam mit uns mit.
Ja, ich glaube das halt auch, ne, wenn man das so von der anderen Seite dann auch sieht, okay, man kann denjenigen vertrauen oder so, dann lässt man sich darauf, glaube ich, auch einfach ein. Also ich glaube, das ist ein ganz anderes Zusammenspiel dann halt wirklich, als wenn man nur sagt, ach Mensch, für eine Order oder für einen Auftrag gehe ich jetzt mal zu dem und dem Lieferanten oder habe den und den Kunden und dann gucken wir ja, erstmal wieder, wie es weitergeht. Ne?
Das funktioniert bei uns nicht.
Nee, das kann ich mir gut vorstellen bei euch. Und sag mal, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, ihr habt ja eigentlich sowohl einmal B2B als auch B2C-Kunden, oder? Also einmal verkauft ihr doch Garne auch an Großkunden, ja, größere Kunden, die selber was daraus machen. Und auf der anderen Seite fertigt ihr selber Textilien an. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also Remmel, wir sind im B2B-Bereich mit Fertigtextilien tätig und wir verstehen uns wirklich als Lösungsanbieter für rückverfolgbare Biobaumwolltextilien und arbeiten in dem Zusammenhang mit internationalen Retailern und Marken zusammen. Unsere Aufgabe und unser Angebot ist für diese Handelspartner, für deren Markensortimente und deren Eigenmarkensortimente die gesamte Steuerung von dieser Lieferkette bis zum fertigen Textil zu übernehmen. Und auf der Grundlage entwickeln wir dann Fertigtextilien mit den B2B-Partnern, die in ihren Sortimenten dann führen. Und der gesamte Bereich Rohstoff und Garne, das ist wie im Prinzip eine logische Folge daraus. Die Logik bei uns ist insofern gewachsen, dass dadurch, dass Remai mit rückverfolgbaren Biobaumwolltextilien handelt und dadurch, dass wir diese Lösung B2B-Partnern, Marken anbieten, die auch darauf Wert legen, dass Verantwortung für den Biobaumwollrohstoff übernommen wird. Deshalb kümmern wir uns um den Rohstoff und um die Garne. Aber das sind dann die Mittel zum Zweck, dass wir Biobaumwolltextilien herstellen können.
Okay, gut, dann habe ich es doch falsch verstanden, weil ich dachte, ihr habt so zwei Geschäftsstränge sozusagen, einmal die Fertigtextilien, einmal vielleicht nur die Garne, die ihr dann verkauft, aber...
Ja, das ist auch so. Also wir müssen natürlich in diesem Konstrukt mit den Bedingungen, die wir einfach aufbauen müssen, damit wir Fertigtextilien anbieten können, haben wir natürlich immer Biobaumwolle im Überfluss und Garne, also gerade auch in diesen vorgelagerten Stufen, also im Anbau wie auch in der Garnherstellung, arbeitet man ja in sehr, sehr großen Lots. Insofern müssen wir immer mehr mit einer Mehrmenge arbeiten und müssen die oder verkaufen die zum Teil auch dann am Markt. Aber das ist nicht das Ziel der Remai. Unser Ziel ist wirklich Fertigprodukte aus der transparenten Lieferkette zu verkaufen und unsere B2B-Handelspartner in unser Geschäftsmodell dort einzubinden, was bis zum Anbau geht.
Okay, alles klar. Normalerweise frage ich ja auch die Marken, die ich so interviewe, immer, welche sozialen und ökologischen Anforderungen sie an ihre Produktionsstätten haben. Ich glaube, das ist bei euch tatsächlich ein bisschen fast überflüssig, weil ich gefühlt wollt einfach ja auch alles abdecken. Ihr habt wahrscheinlich die höchsten Anforderungen gegenüber euren Lieferanten, euren Produzenten. Wenn du da jetzt aber sagst, aber wir haben da noch irgendwie was ganz Besonderes, wonach ihr schaut oder womit ihr kommuniziert mit den Lieferanten, dann kannst du das gerne nochmal erzählen. Aber ich glaube, die Grundbasis an Anforderungen, die man sich so vorstellt, die deckt ihr wahrscheinlich ab oder die fordert ihr an.
Ja, das ist so. Also wir arbeiten, wir sind im Textilhandel tätig und arbeiten deshalb da mit allen gängigen Branchenstandards. Also die gesamte Lieferkette ist GOTS-zertifiziert. Wir arbeiten da mit SA1000 im Tier 1 und nutzen soziale Audits wie BSCI, um Gap-Analysen auch in den Tier 2 und 3 durchzuführen. Wir suchen immer nach Lösungen, dass wir Verbesserungen gemeinsam mit den Produktionspartnern entwickeln können. Wir haben zum Beispiel in Lastprozessen Detox-Kriterien von Greenpeace umgesetzt in Indien und in Europa. Und im Anbau selbst, dort sind wir ja wirklich sehr unique unterwegs. Dort arbeiten wir auch mit zusätzlichen Auditierungen, die dann die Themen Abnahmegarantie, die bei uns ja so besonders sind, und auch die direkten Prämienzahlungen kontrollieren. Und auch zum Beispiel die für uns so wichtige Schulung der Bauern für die Biozertifizierung kontrollieren lassen. Das ist schon so, dass wir dort im Prinzip alle gängigen Standards abdecken müssen, weil wir uns einfach da auch im Markt bewegen. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns, dass es geht sicher auch notwendigerweise um interne Kontrollsysteme, um Zertifizierung und natürlich auch, das ist tatsächlich ein großes Invest, das wir auch tragen müssen und stemmen müssen, um das dafür den Markt sicherzustellen. Aber es darf unserer Meinung nach nicht der Sinn der Biobaumwolle sein, Zertifizierungen zu fokussieren. Standards und Zertifizierung, das sind für uns wirklich brauchbare Instrumente, für das, was die abdecken. Die decken ja auch nicht alles ab. Damit kommen wir auch an Basisinformationen ran, um so, die Basis zu legen. Aber ich persönlich glaube, dass an die wirklich großen Themen der Branche und auch, es waren die richtig relevanten Themen, wo es ja wirklich um so Schnittstellen geht, insbesondere wie Commitment, Verlässlichkeit und Lösungen, da kommen Standards dann doch schwer ran. Und da ist dann wirklich das jeweilige Geschäftsmodell wichtiger. Aber wir suchen da sehr gezielt aus und nutzen das, was unserer Lösung beiträgt, ja.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Ansatz. Das stimmt auch. Also Audits sind gut und auf jeden Fall auch praktisch zu nehmen, weil man dadurch ja eine Bestandsaufnahme bekommt. Aber das ist halt meistens ja auch immer nur ein aktueller Bestand, also ein Tagesbestand, wie es dann irgendwie in einer Woche aussieht, weißt du dann halt auch nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, eine gute Zusammenarbeit mit seinen Produzenten zu haben, um da auch ein Vertrauen aufzubauen, wie du auch sagtest, vielleicht gemeinsam weitere Schritte eingehen zu können, um bestimmte Anforderungen umzusetzen oder nur an kleinen Schrauben zu drehen, um einfach die Anforderungen halt zu verbessern, oder?
Ja, und alles, was es an Lösungen braucht für Biobaumwolltextilien, die rückverfolgbar sind in den verschiedenen Technologien, da arbeiten wir mit unseren Produktionspartnern in konkreten Projekten und arbeiten an den Lösungen, die letztendlich helfen, dass die Produktion besser wird, dass das alle Arten von Risiken ökologisch, menschenrechtlich, sozial im Auge gehalten werden und dass man dort wirklich Best Practice anstrebt. Aber das sind komplexe Themen und da ist man nie fertig damit. Das ist ein Thema gelöst, es poppt das nächste auf. Das ist so, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Disziplin, die REMAI geht. Und da arbeiten wir natürlich auch mit unseren Handelspartnern zusammen. Also auch Handelspartner haben ja da ganz konkrete Anforderungen für ihre Brands und für ihre Sortimente. Und das ist eigentlich die gute Zusammenarbeit, wenn wir wirklich die komplette Lieferkette mit dem Handelspartner, mit den Anforderungen der Handelspartner zusammen für Lösungen, für die Entwicklung von Lösungen nutzen können.
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein ganz gutes Argument, auf jeden Fall. Und sag mal, ich habe ja noch was gelesen. Ihr sagt, dass eure Lieferkette CO2-neutral ist. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, weil ja jetzt auch gerade durch die Green Claims Directive so der ein oder andere Begriff hier, Klimaneutralität und so, ein bisschen schwer genommen wird, ohne es halt zu beweisen. Deswegen würde ich mal gerne hören, was bei euch dahinter steckt.
Also wir sprechen eigentlich nicht von CO2-neutral, wir sprechen von Insetting in unserer Lieferkette und nutzen auch in dem Kriterium die Transparenz, die wir in der Lieferkette aufgebaut haben und die Daten, die wir in der Lieferkette sammeln. Also wir ermitteln auch bereits schon seit 2013, also zum selben Zeitpunkt, als wir unser Traceability-Tool entwickelt haben, alle in unserer Lieferkette anfallenden CO2-Emissionen, also über das gesamte Geschäftsmodell, Anbau, Industrie unsere eigene Operation, also über alle Scopes. Und die Datentransparenz, die wir da haben, also die schon seit 2013 haben, die haben wir in Verbindung gebracht mit einem Thema, was im Anbau auftritt. Also wir sind ja dort in sehr abgelegenen Gegenden tätig und die Häuser der Kleinbauern, dort hat man ja viel so offenes Feuer in den Hütten, wo ja hauptsächlich Frauen und Mädchen dann den ganzen Tag mit beschäftigt sind, Feuerholz zu suchen und zu kochen. Und man hat also damals ungefähr auch 2010, 2013 hat man das als Problem, als Gesundheitsproblem auch erkannt, dass die Bäuerinnen in diesem offenen Rauch sind und dass natürlich die Suche nach Feuerholz gerade in einer Region in Tansania, wo wir sind, Schwierigkeiten hat. Und wir haben damals angefangen, mit in soziale Projekte zu investieren. Da geht es um den Bau von Biogasanlagen, also so von Haushaltsbiogasanlagen in Indien, wo man Kühe und Kuhdung hat. Und in Tansania sind es so der Bau von so aus Klinkersteinen gebauten effektiven Öfen, wo man versucht, die Energieeffizienz vom Feuer besser zu nutzen, so Kochstellen. Und wir haben dann, das ist auch eigentlich ein schönes Beispiel, einfach dadurch, dass wir Transparenz in der Lieferkette hatten und wissen, welche CO2-Emissionen wir da verursachen mit unserem Geschäftsmodell, haben wir angefangen, gegenzurechnen, wie viel könnten wir denn einsparen, wenn wir wenn wir mithelfen, dort diese offenen Feuer in den Hütten zu verbessern. Und das ist eigentlich der Weg des Insettings. Wir kompensieren in dem Sinne heute oder rechnen gegen, dass wir dafür sorgen, dass genügend Biogas, Haushaltsanlagen und effektive Öfen in Indien und Tansania betrieben werden können und setzen dem entgegen, was wir an CO2 in der Lieferkette ausstoßen, und legen das auch offen jedes Jahr in unserem Geschäftsbericht, dass man also sieht, wie das Insetting in unserer Lieferkette, am Anfang von unserer Lieferkette funktioniert. Und das ist so ein Beispiel, wie wir als Remai für diese rückverfolgbaren Biobaumtextilien eigentlich in ganz vielen Aspekten arbeiten. Wir haben dieses Liefernetzwerk, was wir aufgebaut haben, vom Anbau bis zum fertigen Textil, das ist eigentlich eine Riesenchance, die wir haben, ganz, ganz viele Lösungen zu suchen und auch die Lieferkette miteinander zu verbinden. Also immer vom Anbau bis zum fertigen Textil zu denken. Und insofern ist das die Lösung, die wir dort weiterentwickeln und betreiben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch versuchen, CO2-Emissionen in der Lieferkette zu reduzieren. Auch dort hilft Transparenz unglaublich, indem man eben dann wirklich erkennt, wo ist eigentlich der große Hebel, wenn man CO2-Emissionen in unserem Prozess für ein rückverfolgbares Biobaumwoll-T-Shirt reduzieren will. Und dort dann gezielt in diesen Produktionsschritten, also zum Beispiel bei uns in der Spinnerei ansetzt, wo viel elektrische Energie verwendet wird, und sucht gemeinsam mit den Produktionsstätten, gibt es dort nicht Alternativen für erneuerbare Energien, also für Energie aus erneuerbaren Rohstoffen. Das ist also auch eine Aufgabe, der wir uns stellen.
Ja, spannend. Ich hänge gerade an deinen Lippen, was du alles erzählst. Nein, weil es so, ja, es hört sich alles so selbstverständlich an, wie du es so erzählst. Aber genau, eigentlich sind das genau die Probleme. Ja, für euch und für viele andere oder für einige andere Marken bestimmt auch, aber für viele andere halt nicht. Gerade was du jetzt auch erzählt hast mit dem Insetting. Genau, es geht ja nicht darum, nur um Emissionen halt zu kompensieren und dann nicht einfach irgendwo anders einen Baum zu pflanzen, sondern einfach zu gucken, okay, wo kann ich denn da innerhalb meiner Lieferkette das ausgleichen, und vor allem, okay, wie kann ich grundsätzlich erstmal Emissionen reduzieren, damit ich gar nicht erst kompensieren muss. Also das sind ja die richtigen Ansätze, und deswegen ist das, glaube ich, auch alles ja so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten mal durchleuchtet worden, weil ich glaube, es haben sich viele Unternehmen das einfach zu einfach gemacht, zu sagen, alles klar, ich habe jetzt hier die Emissionen, dann pflanze ich jetzt mal ein paar Bäumchen und dann geht es wieder gut. Ich glaube, das wurde leider auch so ein bisschen ausgenutzt, so in den letzten.
Ja, ich glaube, es steht und fällt wirklich mit dieser Transparenz. Also ich meine, das ist ja auch in der Diskussion mit den, im Rahmen der EU-Regularien jetzt, das wird ja oft so suggeriert, als sei Transparenz das ultimative Ziel. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, Transparenz ist nur der Anfang. Ohne Transparenz ist keine nachhaltige Entwicklung in einem System möglich. Und wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, dann weiß ich auch nicht, was für ein Problem ich habe. Und dann weiß ich auch nicht, welche Lösungen ich suchen muss. Und ich glaube, diese Transparenz ist insofern wirklich die Grundlage für viele, auch coole Möglichkeiten, die man dann hat, in einer Lieferkette gemeinsam Lösungen zu suchen.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz, und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Absolut, hast du absolut recht. Und ich glaube auch durch die neuen Regulierungen wird das dann aber erstmal ein bisschen bewusst und ein bisschen gefordert einfach auch, ne? Weil bis jetzt, also wie gesagt, T1, also Produktionsfirma, wissen, denke ich, viele Unternehmen, aber darüber hinaus wird es dann schon schwierig, und das wird dann ganz interessant, wie man da wirklich dann tiefer einsteigen kann. So, Marion, und jetzt bin ich auch noch gespannt, ob du mir wahrscheinlich auch noch was erzählen kannst, ob ihr noch irgendwelche anderen Projekte Richtung Kreislaufwirtschaft auch schon umgesetzt habt, sei es irgendwie Rücknahmesystem oder ein Reparatursystem. Da erwarte ich jetzt tatsächlich auch was von Remal.
Nee. Ja, also da, wir sind eben kein B2C-Anbieter. Das heißt, wir haben ja gar keinen, außer über unser Traceability-Tool, ja, haben wir, den wir natürlich unseren B2B-Handelspartnern zur Verfügung stellen und den Marken zur Verfügung stellen, haben wir ja keinen direkten Zugriff auf die
Kontrolle. Ja, stimmt. Ah, okay.
Aber wichtig bei uns ist schon, dass also diese gesamte Anforderung an die Kreislauffähigkeit von Textilien, ich finde, das ist super dringend umzusetzen. Und wichtig auch bei uns ist, dass wir in unserem Designprozess für unsere Biobaumwolltextilien all die Kriterien für den Rohstoff und für die Prozesse, die das Endprodukt braucht, bereits veranlagen. Also unser Designprozess denkt heute schon in unseren Systemen. Das heißt, unser Designteam hat letztendlich auch Limits. Sie können sich nur im Rahmen unserer Prozesse bewegen. Sie können sich nur mit unserem Rohstoff bewegen, der rückverfolgbar ist, damit sie das Produkt entwickeln können, was in diesem System hergestellt wird. Und das ist auch intern oft ein Struggle, aber letztendlich auch eine große Expertise, die Remai hat. Und es ist komplex, also selbst eben das rückverfolgbare Bio-Baumwoll-T-Shirt mit Rundhals in Weiß ist komplex. Aber das bietet auch eben die Möglichkeit, unsere B2B-Partner darin zu unterstützen. Und heute sind unsere Textilien eben in dem Sinne noch nicht kreislauffähig. Aber ich denke, wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen. Erstens mit dem Traceability-Tool, weil wir die notwendigen Daten sammeln und auch transportieren können, weil wir in einem Monomaterial unterwegs sind. Also wir setzen unseren Textilien für unsere Handelskunden nur noch Elastan sehr begrenzt ein, um so die Fitness for Use für gewisse Bereiche zu verbessern. Und wir arbeiten gerade daran, auch mit einer Schweizer Hochschule sind wir gerade in so ein echt spannendes Forschungsprojekt eingestiegen, weil wir uns die Aufgabe stellen, in unserem MyTrace bei Remai, also in unserem Traceability-Tool, auch die Anforderungen von diesem digitalen Produktepass zu integrieren. Und dann letztendlich gemeinsam mit den Handelspartnern, die dann für Rücknahmesysteme oder für Anschluss an Rücknahmesysteme sorgen können, dort mit unseren Fertigtextilien schon Lösungen anbieten können. Aber das ist, glaube ich, noch ein Weg. Aber ich glaube, da sind jetzt die richtigen Energien am Platz, dass es losgehen kann.
Das hört sich gut an. Und wo du das so gerade auch mit der Universität erzählt hast und vorhin hattest du auch schon mal Best-Practice-Beispiele erwähnt, da habe ich auch so überlegt, bietet ihr eigentlich vielleicht auch für andere Unternehmen, die Interesse haben, zu lernen, welche Workshops an oder wie kann man es besser machen oder anders machen, dass ihr doch euer Wissen auch weitergibt? Habt ihr das mal überlegt oder macht ihr das schon?
Ja, also wir sind ja, Remai ist eine Handelsunternehmung, das heißt, wir verkaufen Fertigtextilien und sind natürlich im direkten Kontakt mit unseren B2B-Partnern. Dort sind wir natürlich auch involviert in Ausbildung und Schulung von Personal oder auch von, sind natürlich schon auch präsent auf Konferenzen. Aber am Schluss ist es wichtig, auch für mich klarzustellen, Remai ist keine Initiative, also wir sind nicht eine Kampagne, wir sind wirklich eine Lösung für die Beschaffung von rückverfolgbaren Textilien. Und wann immer es in dem Zusammenhang die Anforderungen gibt, zu schulen oder auch Transparenz heißt ja letztendlich ehrliche, reale Informationen zu teilen, dann sind wir dabei. Und wir haben auch, hatten lange Jahre so ein Format, dass wir unsere Handelspartner mit auf die Felder, auf die Baumwollfelder von unseren Vertragsbauern da genommen haben. Das hat Corona leider etwas unterbrochen, aber das ist, glaube ich, wirklich eine unglaubliche Möglichkeit und auch für die teilgenommen haben und auch für uns war das immer wirklich so ein Momentum, was Entscheidungsträger oft verändert hat. Also es ist ja so, dass im konventionellen Textilsektor die Entscheidungsträger kaum Zugang oder Kontakt zu diesem Bereich Baumwolle haben. also auch nicht so konventionelle oder Biobaumwolle, also kaum oder wenige Entscheidungsträger waren schon auf Baumwollfeldern. Und diese Möglichkeit, dass wir da gemeinsam ins Gespräch kommen, auch mit den Bauern, mit unseren Organisationen, mit den Handelspartnern vor Ort, das ist schon ein Momentum, was man, glaube ich, nutzen sollte. Und wir sehen da auch ganz stark das Traceability-Tool. Ich glaube, da ist noch so viel Möglichkeit, Konsumenten auch mit auf die Reise zu nehmen, dass wir daran gern mit unseren Kunden arbeiten, die natürlich ihre Konsumenten viel besser kennen, als wir das kennen. Und da, glaube ich, muss von allen Seiten, ist da noch viel möglich.
Das denke ich auch, auf jeden Fall. Also in alle Richtungen, genau. Ich sage ja auch Kommunikation. Ist ja auch so ein ganz, ganz wichtiges Tool, halt, um jeden irgendwie mit auf die Reise zu nehmen und vor allem genau diese Nachhaltigkeitsblase, in der wir ja so stecken, auch immer größer werden zu lassen und da immer noch mehr Leute mit zu involvieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland habe ich immerhin das Gefühl, dass diese Nachhaltigkeitsblase ein bisschen mehr wächst, dass immer mehr Marken auf nachhaltige Mode fokussiert sind. Aber trotzdem, ja, es ist immer noch so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie ist das so in der Schweiz mit nachhaltigen Marken oder mit dem Verständnis von nachhaltiger Mode? Hast du das Gefühl, dass es da mehr offensichtlich ist oder würdest du dir da wünschen, dass da auch noch mehr, ja, Präsenz für geschaffen wird, dass es noch mehr Plattformen vielleicht dafür gibt, einen größeren Austausch, dass ein größerer Austausch ermöglicht wird. Also was glaubst du, was man da noch machen kann, um dem Thema einfach noch mehr, ja, Aufmerksamkeit zu geben?
Also ich denke, Kommunikation ist sicher ein wichtiges Thema, aber das Angebot ist natürlich das viel entscheidendere Thema. Und ich denke, da ist es in der Schweiz ähnlich, denke ich, wie in Deutschland, wobei wir natürlich in der Schweiz eine recht eine gute Abdeckung auch für nachhaltige Textilsortimente auch mit unseren direkten Handelspartnern haben, die das sicherstellen und ermöglichen. Ich glaube, das Angebot an Textilien, und dann ist ja auch die Frage, was ist denn überhaupt ein nachhaltiges Textil? Also ich rede gar nicht gern so von diesem Begriff nachhaltig, aber zumindest in unserem konkreten Fall das Angebot für rückverfolgbare Biobaumwolltextilien, das kann ruhig wachsen. Also ich glaube, da hat es noch unglaublich Potenzial und sind wir auch offen. Also wir sind ja, wie gesagt, wir sind eine Handelsunternehmung, wir sind eine B2B-Lösung. Wenn es also da draußen Entscheidungsträger im Retail und bei Brands gibt, die eine verlässliche Lösung für Biobaumwolltextilien aus einer transparenten Lieferkette suchen, dann meldet euch bei uns. Dieser Direct-to-Farm-Approach, wie man das heute nennt, ich glaube, das ist unbedingt der richtige Ansatz. Das heißt ja auch, dass sich diese Entscheidungsträger bei Retailers und bei Brands involvieren wollen in diese Verantwortung, die man für Rohstoff tragen muss, wenn man Biobaumwolltextilien vertreibt. Ich glaube, das bietet noch unglaubliche Möglichkeiten. Und in der Kommunikation, alles, was daraus sich dann ergibt, ich glaube, da können gute Geschichten und auch sehr verständliche Geschichten dann an Konsumenten transportiert werden, die überhaupt ja mal in die Komplexität irgendwie mit einbezogen werden müssen. Und ich denke so, aber das ist meine persönliche Ansicht, dieser nachhaltige Konsum, man guckt da immer viel auf den Konsumenten, also ich bin ja selbst Konsument und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen, aber da hat der Handel natürlich auch wirklich, der konventionelle und Fast-Fashion-Handel hat dann natürlich auch Anregungen geschaffen, die nun seit 2 bis 3 Jahrzehnten so etabliert wurden und ich glaube, da muss man einfach mit einem guten Angebot gegensteuern. Und das haben ja die Entscheidungsträger in den Handelshäusern in der Hand.
Ja, ich denke auch, dass jeder so ein bisschen verantwortlich, ne? Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Das denke ich auch. Und ja, du hast recht. Also wir haben durch diese, sag mal, sehr, sehr günstigen Angebote, haben wir halt das einfach auch ein bisschen versaut, das grob zu sagen. Die EndkonsumentInnen, also nicht, dass sie eine andere Möglichkeit nicht haben, aber greifen dann halt gerne zu dem leichteren oder günstigeren Übel einfach. Ne? Das lässt sich nicht vermeiden.
Ja, aber ich glaube, letztendlich sind ja die Geschäftsmodelle, die das Angebot auch steuern können. Und natürlich helfen da jetzt auch Gesetzgebung und Regularien. Aber es hilft ja auch die Überzeugung der Entscheidungsträger in den eigenen Geschäftsmodellen selbst. Und ich glaube, es ist schon ein Problem, was als so Konsummuster entstanden ist. Und dass auch so dass ein Textil heute keinen Wert mehr haben darf, das erachte ich als ganz, ganz schwierig. Und ich habe selbst Ende der 90er als junge Textilingenieurin in der globalen Beschaffung gearbeitet und war da jede Woche in neuen Ländern und in fremden Produktionsstätten. Also das war ja der Zeitpunkt, als diese vor 30 Jahren diese Globalisierung angeschoben wurde. Und ich denke, wenn man das so verfolgen kann, dann ist die Situation heute ist ja letztendlich auch eine Konsequenz aus Entscheidungen von damals. Und es ist zwar jetzt oft schwierig zu lösen, aber gibt ja auch die Hoffnung, dass man mit guten Entscheiden jetzt die Zukunft verbessern kann. Und ich glaube, daran lohnt es sich wirklich, bei Marken auch bei den Entscheidungsträgern zu arbeiten. Und dann wird sich das Angebot für Konsumenten verbessern und die können sicher ihren Beitrag zum nachhaltigeren Konsum beitragen. Und ich glaube auch, da ist eine junge Generation ja auch, die für Hoffnung sorgt.
Das hoffen wir dann mal. Genau, auf jeden Fall. Ich muss so ein bisschen auf die Uhr gucken, deswegen habe ich jetzt meine letzte Frage noch an dich. Was du dir denn, vielleicht hast du es jetzt auch eigentlich schon beantwortet so ein bisschen, aber ich frage dich einfach nochmal, was du dir jetzt so für die Zukunft eigentlich wünschst, was du dir vorstellen kannst, wie es vielleicht in 5 Jahren mit das Begriff jetzt trotzdem mit der nachhaltigen Mode aussieht oder mit der Nachhaltigkeitsblase und mit dem Konsumverhalten. Was sind so deine Vorstellungen oder ja, deine bevorzugten Wünsche dafür?
Also ich glaube, dass es für die Textilherstellung, für die Industrie, für die Landwirtschaft, aber auch für die Handelsbeziehungen und für die Angebote, die die Brands dem Konsumenten bieten können, ich glaube, da braucht es wirklich Allianzen und Kollaborationen. Das wünsche ich mir auch. Ich glaube, es braucht diese Kollaboration über diese gesamte Perspektive der textilen Kette, so wie wir auch arbeiten, vom Anbau bis zum fertigen Textil, in dem Falle, wo wir mit Naturfasern, also mit Biobaumwolle arbeiten. Es braucht, glaube ich, wirklich Allianzen zwischen Brands, die auch am Systemwandel ja arbeiten wollen und Dienstleistern wie Remmal, wie uns, die schon lange an diesen Verbesserungen arbeiten, die Verantwortung tragen, aber die auch Lösungen anbieten können. Und ich glaube, da sind wir ein gutes Beispiel. Unser Ziel ist Best Practice. Das ist eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe. Das sind wir gewohnt, dass da nicht alles immer auf Anhieb klappt oder dass es immer mal wieder neue Themen gibt, die wir heute noch nicht im Auge hatten und neu angucken müssen. Aber über Allianzen und über Kollaborationen, dass jeder im Prinzip die Strecke, diese lange Lieferkette hat, vom Anbau bis zum Konsumenten letztendlich für seinen Teil Verantwortung trägt und miteinander kooperiert. Das würde ich mir wünschen und das ist, da gibt es heute gute Beispiele. Also wir haben ja auch gute Beispiele mit unseren Handelspartnern, die das sehr langfristig mit uns machen. Und da sind wir Remmai sehr offen für Brands und Retailers, die auch eine gute Lösung suchen. Wir arbeiten daran.
Das ist wirklich nochmal ein guter Ansatz und ein guter Aufruf nochmal. Ich werde auf jeden Fall eure Webseite verlinken in den Shownotes. Genau, das Thema hat man tatsächlich noch gar nicht, aber zusammen geht halt alles irgendwie immer einfacher. Und wenn man voneinander lernen kann, warum nicht? Also das hilft auf jeden Fall für den Fortschritt. Das war nochmal ein ganz toller Schlusssatz, Marion. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke, Sabine.
War super interessant und ich hoffe, dass ich die ein oder andere Marke, die hoffentlich den Podcast hört, das als Inspiration und Motivation nimmt und vielleicht auch mal darüber nachdenkt, vielleicht den einen oder anderen Schritt in der Produktion, in der Lieferkette anzupassen, zu ändern und sich mal anschaut, wie ihr das so macht und vielleicht könnt ihr da ein bisschen Hilfestellung dann sogar leisten oder als gutes Beispiel auf jeden Fall vorangehen.
Sehr gerne.
Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Marion. Und
wünsche ich dir auch.
Bleiben im Austausch auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Gut, bis dann erstmal.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich finde es immer wieder beeindruckend, diese Art von Pionierarbeit zu sehen. Bereits in den 80er, 90er Jahren hat Rema schon wichtige Meilensteine gesetzt, ohne den nachhaltigen Aspekt im Hinterkopf zu haben. Einfach weil es sich richtig bzw. richtiger angefühlt hat. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.